Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zu dem heutigen Wintergottesdienst. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich heute aufgestanden bin, wie es so wunderschön weiss ist, prachtvoll Schnee. Für mich ist es ein Privileg, wenn man in der Schweiz leben, wo so vier schöne Jahreszeiten hat. Ich weiss, wahrscheinlich gibt es auch Leute unter euch, die Winter nicht so gerne haben, Kälte. Aber ich muss sagen, mich erfreut es sehr und es ist auch ein Gottes Schöpfung, wo ich auch Gott wieder sehe in dieser wunderbaren Natur. Ja, sind herzlich willkommen. Schön, dass ihr es geschafft habt. Die Strasse easy gewesen. Ich hatte ein bisschen zu kämpfen gehabt. Muss ehrlich sagen, so als Junge fahren. Aber ich habe es auch geschafft und ich würde am Anfang gerade gerne beten und den Gottesdienst einfach in Gottes Hände legen. Ja, liebe Vater im Himmel, herzlichen Dank, dass wir auch heute Morgen wieder den Gottesdienst feiern. Danke, machen wir das nicht alleine, sondern hast du das Versprechen gegeben, wenn zwei oder mehr versammelt sind in deinem Namen, dann bist du mitten unter uns. Ich möchte dir Danke sagen für den Schnee, der auch wieder gekommen ist. Danke für deine wunderbare Natur, wo wir uns freuen dürfen. Ich möchte dir auch vielmal Danke sagen für die Bewahrung, die wir hatten auf der Strasse, dass nichts passiert ist und dass wir heil da angekommen sind. Und so möchte ich dir einfach den Gottesdienst anbefehlen. Komm du mit uns rein, segne du uns, segne du die Predigt und den Daniel. Und lass du uns als Zuhörer einfach offene Herzen haben für dein Wort, dass wir dich erkennen und einfach auch dein Wort verstehen und in uns nehmen. Danke vielmals, dass wir dich kennen und dass du so ein grosser und lieber Gott bist. Amen. Wir wollen auch zum Anfang gerade ein Lied zusammen singen. I believe in Jesus. Ich glaube, vertraue Jesus. Nach dem Lied gibt es auch die Möglichkeit, dass man vorkommen kann und etwas mitteilen, was man mit Gott erlebt hat. Oder auch ein Anliegen teilen, das man dafür beten lassen will. Oder einfach irgendetwas, was man auch mit Gott erlebt hat. Es ist gut, dass ich noch etwas Kleines vorbereitet habe. Das heutige Predigtsthema, wir sind immer noch in der Predigtreihe von Daniel, im dritten Teil. Und das heutige Thema ist, was hemmt und behindert meinen nächsten Schritt? Das ist wieder aus dem Hebräerbrief. Und Daniel wird später Predigt darüber haben. Und das Thema ist für mich auch diese Woche sehr aktuell gsi. Also, was hemmt und behindert meinen nächsten Schritt? Ich bin im Neujahrslager gsi. Über wie nach Neujahr in Pradella. Und das ist auch die Frage auf mich aufgekommen. Wir haben eine Predigt über die Offenbarung, den Brief an Laodicea, über die lauwarmen Christen, die eigentlich das Schlimmste sind. Und ich habe mich dann auch selber müssen fragen, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich lauwarm bin, wo ich Sachen toleriere, die nicht gut sind? Und sehr herausfordernd gsi. Und letzte Woche im Geschäft war also eine Situation gewesen. Ich habe so wirklich zufälligerweise so etwas herausgefunden, was ich eigentlich nicht hätte sollen, ich sage jetzt mal, es war nichts Illegales gewesen, aber ich habe einfach gefunden, mit meiner Wert und mit meiner Moralvorstellung und mit meinem Glauben kann ich das eigentlich nicht so vereinbaren. Das Problem war, ich hätte es eigentlich gar nicht sollen wissen. Ich kann aber eins und eins können zusammenzählen. Und ich bin eigentlich auch nicht informiert worden und ich bin recht unschlüssig. Das Problem war auch, das ist ein ganz aufgegangen, also wirklich vom CEO, vom Chef von der ganzen Firma weltweit und meinem direkten Vorgesetzten. Und es ist am Abend, um 8 Uhr, ich bin länger im Büro gewesen, habe ich das E-Mail bekommen und ich bin heimgegangen und ich bin wirklich gedacht, was mache ich jetzt? Soll ich am nächsten Morgen etwas sagen? Und ich weiß auch nicht, ein bisschen Nachteile eingehen. Ich habe mir dann schon so ausgedacht, dass der Chef wird mich dann nicht mehr gern haben oder der Chef wird mir nicht mehr vertrauen. Ich habe das Gefühl, der hält noch recht viel von mir, weil ich probiere einen guten Job zu machen. Und ich habe wirklich Angst gehabt, wenn ich da irgendetwas sage, dann denkt er sicher, was ist das da für ein Wurm? Oder der Jonas, der zieht da nicht am richtigen Strang mit. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass ich einfach benachteiligt wird gegenüber anderen. Aber trotzdem hat es mich nicht ruhig gelassen. Und einfach gedacht, nein, es ist eigentlich nicht das Richtige. Und es liegt zwar nicht an mir, über das zu urteilen, aber mir ist einfach nicht wohl und ich finde es eigentlich wichtig, dass ich etwas sage. Und ich bin irgendwann auch mal eingeschlafen am nächsten Tag und ich habe auch das Gott angelegt. Und einfach gemerkt, ja, das ist jetzt etwas, was mich eigentlich hindert. So ein bisschen die Angst vom Versagen oder die Angst vom Nachteil bei meinem beruflichen Arbeitsplatz, in meiner späteren beruflichen Karriere. Und ja, ich habe es einfach Gott anbefohlen und ich bin arbeiten, morgens nichts und am Nachmittag läutet der Chef an. Und dann haben wir zuerst ein paar Sachen ausgedacht und er hat schon abhängen und dann habe ich doch gesagt, ja, ich würde doch noch gerne etwas schnell sagen. Und dann habe ich das kurz angetönt, ja, die Geschichte von gestern, ich weiss, steht mir eigentlich nicht zu, ich sollte es eigentlich gar nicht wissen, ich habe es herausgefunden und ich fühle mich da einfach nicht wohl und ich bin nicht der Typ, ich will einfach, eben, es steht mir nicht zu und mir ist einfach wichtig, dass du weisst, ich finde das nicht gut, ich kann zwar nicht ändern, eben, es ist deine Entscheidung, was du machst, aber ich will echt auch nichts damit zu tun haben. Und seine Reaktion hat mir eigentlich sehr, ja, imponiert, ich habe sehr geschwunden, er hat gesagt, ja, er respektiert das und er wird schauen, dass ich da nichts mehr damit zu tun haben wird. Und ja, ich kann auch Danke sagen und ich habe das Gefühl, ich habe mir viel zu viel Sorgen gemacht, Angst, also wahrscheinlich ist das gar nicht so unbegründet gewesen. Und der Schritt, den ich gefunden habe, ja, das hemmt mich oder da will ich Nachteil haben, ist eigentlich gar kein Nachteil gewesen, vielleicht ist es sogar ein Vorteil, vielleicht denkt er jetzt, ja doch, der Jonas, der hat da gewisse Moralvorstellungen, Wertvorstellungen, die gut sind. Und auf dem können wir auch aufbauen. Und das ist wirklich etwas, ja, wo mir recht ein Ballast runtergeht und mir sehr gut da hat, dass ja, der Glaube eigentlich kein Hindernis ist. Auch nicht im Arbeitsalltag, sondern auch eine Bereicherung sein. Also es ist eine Bereicherung, aber nicht nur für mich, auch für andere Leute. Und ja, das war jetzt einfach so ein bisschen Zeugnis gewesen und eine Überleitung zu der Predigt. Ich bin auch gespannt, was der Daniel da dazu wird sagen. Aber bevor der Predigt, wenn wir einfach auch noch Zeit haben, zu unserem grossen Gott loben und preisen.
Guten Morgen. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Schön, dass wir gemeinsam auf Jesus schauen können. Denn das ist ja das Thema unserer Predigtreihe, ein neuer Blick, damit ich nicht auf der Strecke bleibe. Das ist das Thema von Hebräer 12, Vers 1 bis 3, dieser Predigttext, der uns Woche für Woche oder Predigt Sonntag für Sonntag von dieser Predigtreihe beschäftigt. Hebräer 12, Vers 1 bis 3, der uns helfen soll, dieser Text, einen neuen Blick zu wagen. Vielleicht denkt mancher, ja, das ist ja gar nicht so neu, dann ist vielleicht ein erneuter Blick. Und ich habe gedacht, es ist hilfreich, wenn wir viermal diesen gleichen Text anschauen und uns versuchen einzuprägen, welche unterschiedlichen Blickrichtungen da drin vorkommen. Grundgedanke der Predigt ist, dass es am Ende von Hebräer 12, Vers 1 bis 3 heißt, wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Oder auch wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Dass Hebräer uns, der Schreiber des Hebräerbriefs uns und den Menschen damals vermitteln will, dein Leben als Christ ist nicht immer mühelos. Aber es ist ihm ein Anliegen, dass du durchhalten kannst, dass du nicht auf der Strecke bleibst. Es ist ihm ein Anliegen, dass du nicht unter die Räder kommst. Und deswegen lehrt er uns einen neuen Blick. Wir sind es ja gewohnt, oft auf uns zu schauen, von uns aus zu gehen, nachzudenken, wie geht's uns, wie geht's mir, was will ich erreichen? Und dann sagt der Hebräer, nein, wir müssen lernen, hinzuschauen. Wir lesen nochmal diese drei Verse miteinander. Da heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. In den vergangenen Predigten haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was tun, damit ich nicht entmutigt aufgebe. Und der erste Gedanke war eben, hinschauen auf Jesus. Hinschauen auf Jesus, der auch kein einfaches Leben hatte, der keinen einfachen Weg gegangen ist, der nicht den bequemsten Weg hatte. Selbst als Gottes Sohn auf dieser Welt litt er nicht nur am Kreuz, sondern war er auch traurig, enttäuscht, verlassen. Hinschauen auf ihn, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, der Wegbereiter des Glaubens ist, unseres persönlichen Glaubens, weil er auf uns zugekommen ist und des Glaubens überhaupt, weil er am Kreuz für uns gestorben ist, der uns ans Ziel vorausgegangen ist, einer, der uns eine Wohnung bereitet, der uns erwartet, der das Ende unseres Glaubensweges nicht von unseren Leistungen abhängig macht, sondern von ihm. Hinschauen auf Jesus. Das war so die erste Blickrichtung, die erste Perspektive, der erste Teil dieses neuen Blickes. Und letzten Sonntag haben wir dann darüber nachgedacht, wie trainiere ich meine Ausdauer. Wir haben diese Wolke von Zeugen uns angeschaut, diese Menschen, die uns sagen, es lohnt sich, diesem Gott zu vertrauen, die uns ermutigen. Es sind Zeugen, das sind keine Zuschauer, das sind keine Kampfrichter, die uns Beifall klatschen, sondern sie erzählen uns von ihren Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Dieser Mose, der David, der Samuel, der Gideon, all die Menschen, die in Hebräer 11 erwähnt werden, die uns davon berichten, dass es sich lohnt, an Gottes Verheißungen festzuhalten. Und die uns dann, wenn wir wieder umschauen, die sind Zeugen, sie weisen uns wieder auf Jesus Christus hin. Umschauen führt zu Hinschauen. Führt uns wieder zu Jesus, der von dem sie uns erzählen, dass sie sogar sagen, ja, wir sind ja Teil eines besseren Bundes. Wir haben ja die viel größeren Verheißungen. Sie haben darauf gewartet, dass der Messias kommt, dass Gott seine Versprechen erfüllt. Wir dürfen erleben, dass sich die Verheißung erfüllt, dass ein Nachkomme Abrahams zum Segen der ganzen Welt wird. Abraham durfte das noch nicht erleben. Wir dürfen das erleben. Dass durch Jesus Christus der Segen Gottes auf die ganze Welt kommt. Und heute möchten wir über die Frage nachdenken, was hemmt und behindert meinen nächsten Schritt? Was hemmt und behindert meinen nächsten Schritt? Und es ist ja wahrscheinlich allen klar oder nicht so schwierig, wenn wir uns den Text anschauen, dass es um diesen einen Satz vor allem geht. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Aber bevor wir darauf kommen, bevor wir darüber nachdenken, was das für unser Leben heißt, müssen wir ja eines sehen und verstehen, nämlich dass Hebräer 12 davon ausgeht, bei dieser Frage, dass ich Wettkämpfer bin. Bevor ich über die Frage nachdenke, was hemmt und hindert meinen nächsten Schritt, muss ich ja zunächst mal die Frage klären, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn eigentlich? Hebräer 12 geht davon aus, dass jeder Christ Wettkämpfer ist. Dass jeder Christ Teil eines Kampfes ist, eines Wettkampfes. Dieses sportliche Bild vom Wettkampf war den Menschen ja damals geläufig und ist uns auch allen geläufig. Wir kennen natürlich, vermute ich jetzt mal, Wettkämpfe eher aus der Rolle des Zuschauers. Ich bin so froh, dass ich Schweizer geworden bin, denn dann habe ich viel mehr Grund, guten Sportlern zuzujubeln. Manchmal gibt es auch gute deutsche Sportler oder Felix Neureuther, aber man kann natürlich einem Stan Wawrinka auf einmal zujubeln und denken, ha, der vertritt mein Land, oder einem Roger Federer. Wir wissen, was es bedeutet, an einem Wettkampf teilzunehmen, meistens aus der Perspektive des Zuschauers. Das sagt der Hebräerbrief, ist ein Luxus, den es im Christsein eigentlich gar nicht gibt. Wer bin ich? Ich bin Teil eines Wettkampfes. Ich bin Teil von dem, was Gott in dieser Welt tut. Dieser Blick auf Jesus, der definiert mein Leben neu. Wenn ich durch Jesus, wenn ich Jesus begegne, wenn ich Jesus anschaue, dann lerne ich zum ersten Mal mich neu kennen. Wenn ich auf Jesus schaue, dann geht's nicht mehr darum, wer bin ich denn eigentlich in mir selbst, sondern wer bin ich denn eigentlich durch Jesus Christus hindurch. Und ich sage das ja manchmal, mir macht es Angst, wenn ich das Christentum in unserer westlichen Welt betrachte, weil ich den Eindruck habe, wir haben vergessen, wer wir denn sind. Wir können nichts gegen Politik. Wir Christen, wir können gut Politik machen. Und ich glaube, es ist ein Auftrag, auch von Christen in der Politik mitzuarbeiten. Aber im politischen Engagement erschöpft sich doch nicht unser Auftrag in dieser Welt und das, was wir sind. Das folgt aus dem, was wir sind. Wer sind wir denn? Ja, wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Wir sind Königskinder. Wir sind gerettet. Wir haben einen Anfang und ein Ziel. Er ist der Anfänger, der Wegbereiter des Glaubens. Er ist uns ans Ziel vorausgegangen. Wir werden nächsten Sonntag darüber weiter nachdenken. Ja, warum nehme ich das denn alles auf mich in diesem Wettkampf? Aber eigentlich, wenn ich das ignoriere, wenn ich den Eindruck habe, ich bin nur Zuschauer in Gottes Reich, wenn ich gar nicht den Eindruck habe, ich bin Teil von diesem Wettkampf, wenn ich gar nicht den Eindruck habe, dass mein Glaube ja auch mich herausfordert, wenn ich nicht sagen kann, was mein Auftrag ist, dann läuft was falsch. Dann habe ich aus dem Blick verloren, dass ich durch Jesus ein neuer Mensch geworden bin. Es ist ja nicht so, dass durch den Besuch Jesu in meinem Leben einfach ein neues Thema dazugekommen ist. Kennen wir alle, Versicherungsvertreter, kommt zu uns nach Hause, will uns eine Versicherung verkaufen. Ja, dann kommt ein neues Thema in mein Leben. Wenn man als Kind ist es noch egal, da machen das die Eltern. Aber wenn man dann berufstätig wird, als ich eben in die Schweiz gekommen bin, auf einmal war da der Swiss Life Vertreter, der wollte mir Sachen verkaufen. Da kommt ein neues Thema in mein Leben. Das beschäftigt mich nicht jeden Tag, das definiert nicht mein Sein. Das entscheidet nicht darüber, ob ich jetzt bei Helvetia, Swiss Life oder was weiß ich auch immer, oder Winterthur oder AXA oder was es alles noch gibt, versichert bin. Das entscheidet nicht über mein Sein. Das ist einfach ein Thema unter vielen. Aber wenn Jesus in mein Leben reinkommt, dann verändert sich mein Sein. Und nur dann, wenn ich das verstanden habe, macht diese Frage überhaupt Sinn. Was hemmt und hindert meinen nächsten Schritt? Denn dann kann ich Auskunft darüber geben, was eigentlich mein Ziel ist. Der Jonas hat es ja vorhin so ein bisschen angedeutet. Die Frage, fand ich, hat gut gepasst. Was hemmt und hindert meinen nächsten Schritt? So die Frage ja mit meiner Karriere. Da steckt ja dahinter, was ist denn eigentlich mein Ziel? Wer bin ich? Was habe ich vor in dem Leben? Möchte ich in der Firma noch Karriere machen? Ist es dann sinnvoll, dem Chef auf die Füße zu treten? Ja, die Frage, was hemmt und hindert meinen nächsten Schritt, die macht eigentlich nur Sinn zu stellen, wenn klar ist, wer ich eigentlich bin und was ich will. Und ich glaube, der Schreiber des Hebräerbriefes hat nicht umsonst das Bild eines Sportlers ausgewählt, denn wir wissen ja von Sportlern, Sportler wissen am ehesten und am klarsten, dass es notwendig ist, diese Frage zu stellen, was hemmt und hindert meinen nächsten Schritt. Und jetzt übertragen auf uns persönlich und auch auf uns als Gemeinde. Denn ich denke, auch uns als Gemeinde dient diese Predigtreihe. Denn auch für uns, die wir ja alle Nachfolger Jesu sind, Menschen, die gemeinsam immer wieder auf Jesus schauen, ist die Frage, was hemmt und hindert meinen nächsten Schritt, relevant. Wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich weiß, dass ich Nachfolger Jesu bin, dass ich nicht Zuschauer bin, sondern Teil von Gottes Reich, dass nicht die oberste Frage ist, was ist Gottes Plan mit meinem Leben, sondern die oberste Frage ist, was ist, welchen Teil, was ist, die oberste Frage ist ja, was ist mein Platz in Gottes Plan? Nochmal. Die oberste Frage in meinem Leben ist nicht, was ist Gottes Plan mit meinem Leben? Sondern ich glaube, die oberste Frage ist, was ist mein Platz in Gottes Plan? Dieses Bild vom Wettkampf, dieses Bild vom Christ als Nachfolger Jesu spricht ja davon, dass Gott was vorhat mit dieser Welt. Ich bin Teil von seinem Königreich geworden. Und jetzt ist die Frage, was ist mein Platz in seinem Reich? Was ist mein Auftrag? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind ungefähr 600.000 Menschen damals mit Mose aus Ägypten ausgezogen. Nicht jeder hatte den Auftrag, das Volk zu führen. Das war der Auftrag von Mose. Aber alle hatten den Auftrag und die Berufung, das Land zu verlassen. Es geht nicht immer um die Frage, was ist mein Gottes Plan für mein Leben, sondern es geht vor allem um die Frage, was ist mein Platz in Gottes Plan mit dieser Welt? Wo ist meine Berufung in dem, was Gott mit dieser Welt vorhat? Und deswegen denke ich, die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, die mir in den letzten Monaten immer wieder hilft zu fragen, ja, was ist eigentlich der Fokus meines Lebens, auch unserer Gemeindearbeit, mich beschäftigt diese Frage sehr. Die entscheidende Frage, die ich mir immer wieder stelle für mein Leben, und ich finde, dass es hilft, den Fokus zu bewahren, ist, was dient unserem Auftrag vor Ort in dieser Welt? Die Frage stellt sich eigentlich jeder Sportler. Ich habe kürzlich ein Interview gelesen mit Lara Gut. Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, auch was Sportler in der Lage sind zu leisten, die Disziplin, die sie aufbringen. Und das Interview war dann übertitelt mit "Ich akzeptiere, dass ich keine Modelfigur habe." Und wenige Tage später hat sich dann eine Journalistin darüber ausgelassen, dass Lara Gut auf diese Frage reduziert wird. Und hat dann einen Artikel geschrieben mit die Oberschenkel der Nation. Aber was diese Lara Gut zum Ausdruck bringen wollte in dem Interview, es geht gar nicht darum, dass sie darunter leidet, keine Modelfigur zu haben, sondern was sie eigentlich gesagt hat in dem Interview ist, dass sie langfristiges Aufbautraining gemacht hat, um sich zu verbessern als Athletin. Dass sie ausgerichtet auf Athletik, Kraft und Schnelligkeit trainiert hat. Und dass es für sie eine Grundsatzentscheidung beinhaltet hat, nämlich, man muss wissen, was man will, akzeptieren, dass man keine Topmodelfigur haben oder Skinny Jeans tragen kann, wenn man auf einer Abfahrt schnell sein will. Nochmal, man muss wissen, was man will, akzeptieren, dass man keine Topmodelfigur haben oder Skinny Jeans tragen kann, wenn man auf einer Abfahrt schnell sein will. Wir schauen diesen Topathleten gerne zu. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich sehe, was da im Tennis für Schläge gespielt werden, wie ein Stan Wawrinka oder ein Roger Federer oder die anderen Top-Player, Andy Murray, wie die spielen. Mich fasziniert das. Aber wir sehen ja gar nicht, dass da so viel Training und Disziplin dahinter steckt. Auch Verzicht. Lohnender Verzicht. Sie, Lara Gut hat sich nicht beklagt, dass sie keine Topmodel-Figur haben kann, sondern sie hat einfach gesagt, wenn ich das eine will, dann kann ich das andere nicht auch noch machen. Und das ist ja eine Wahrheit in unserem Leben, die gerade in unserer Zeit, wir leben ja in einer Multi-Optionsgesellschaft. Also in einer Gesellschaft, wo wir jederzeit mehr als eine Möglichkeit haben. In unserer Zeit so wichtig geworden ist, dass wir den Fokus haben, dass wir klären, was wir wollen, was unser Auftrag ist, im christlichen Jargon gesprochen. Die Frage, was dient meinem Auftrag in dieser Welt, die finde ich wichtig. Dass dieser Auftrag nicht beliebig ist, das ist auch richtig. Ich bin Wettkämpfer. Allen Christen ist aufgetragen, in dieser Welt Licht der Welt zu sein, Salz der Erde zu sein. Davon zu erzählen, dass Jesus Christus gekommen ist, um uns frei zu machen. Das ist unser Auftrag. Wir können den Auftrag umschreiben mit 5 Begriffen. Evangelisation, Gemeinschaft, Dienst, Anbetung, Jüngerschaft. Wir können den genauer definieren, aber wir haben einen Auftrag. Der steht nicht zur Diskussion. Wir haben einen Auftraggeber. Wir sind Teil von Gottes Reich. Wir sind Teil einer neuen Bewegung, die sich Gemeinde Jesu nennt, die einen Anfang hat, ein Ziel hat. Wir leben nicht im Jetzt und Hier nur, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir sind Nachfolger. Wir sind Priester. Wir sind Königskinder. Wir sind unterwegs. Wir sind, ja, herausgefordert in dieser Welt. Das ist die Situation im Hebräerbrief, oder Hebräer 10 wird ja erklärt, dass einige von ihnen in aller Öffentlichkeit beschimpft werden und misshandelt werden, oder dass sie im Gefängnis waren, oder dass man ihnen Sachen weggenommen hat. Und dann will dieser Hebräerbrief den Blick seiner Leser auf das richten, was wichtig ist, und sagt, Glaube heißt Vertrauen, heißt, Gott ist glaubwürdig. Heißt auch dem unsichtbaren Gott die Hand reichen, aus den Erfahrungen der Wolke von Zeugen lernen, heißt dran zu bleiben, nicht aufzuhören, die Verheißungen Gottes ernst zu nehmen, den Auftrag ernst zu nehmen, persönlich und als Gemeinde. Was dient unserem Auftrag vor Ort? Was dient meinem Auftrag vor Ort und in dieser Welt? Da sagt der Hebräer, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Wenn Roger Federer mit der Ausrüstung eines Reinhold Messner, eines Mount Everest-Besteigers, auf den Tennisplatz kommen würde, dann wäre das kein Fünfsatz-Krimi, sondern wäre das eine kurze Geschichte und erledigt. Wenn ein Schwimmsportler bei Olympia mit den Kleidern und mit der Hose von Roger Federer ins Wasser springen würde, dann hätte er keine Chance. Wenn ein Rennfahrer alles essen würde, was er essen wollte, ja, und noch sein Handy mitnehmen würde, um zwischendurch mal zu checken, ob ihm jemand eine wichtige Nachricht geschickt hat, dann würde er nie ins Ziel kommen. Dann bräuchte er gar nicht an den Start zu gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns fragen, was hemmt und hindert meinen nächsten Schritt? Denn wir sind ja Teil von Gottes Bewegung in dieser Welt. Und jetzt ist das Interessante, dass der Hebräerbrief zwei Arten von Hemmnissen nennt. Er nennt, wir wollen alles ablegen, was uns am Laufen hindert. Also er nennt allgemein alle Lasten, die nicht meinem Auftrag dienen. Und er nennt eine zweite Kategorie, er spricht von Sünde und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Also wir wollen Last ablegen. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Und das ist ja gefordert in unserer Zeit. Wir können ja gar nicht alles haben, was es zu haben gäbe. Wir können nicht alles mitnehmen, was wir mitnehmen könnten. Unsere Zeit, unser Geld können wir nur einmal ausgeben. Was kostet eine Kinokarte? Ich war schon lange nicht mehr im Kino. Mit kleinen Kindern geben. 15 Franken. Die 15 Franken für die Kinokarte, die kannst du nur einmal ausgeben. Musst dich entscheiden. Die Zeit, die du im Kino sitzt, die kannst du nur einmal ausgeben. Die Kraft, die du dafür verwendest, Sachen anzuschaffen, deinen Besitz zu pflegen, abzustauben, deine Kinder zu erziehen, einkaufen zu gehen, Haus zu bauen, die kannst du nur einmal ausgeben. Und jetzt der Hebräer, der verteufelt gar nicht alles. Wir machen das ja ganz oft als Christen, dass wir nur sagen, alles ist vom Teufel, nur Jesus. Er sagt, es gibt zwei Kategorien. Es gibt Last und es gibt Sünde. Also es heißt, es gibt Dinge in meinem Leben, die sind an sich vielleicht neutral oder sogar gut. Niemand hat was gegen Ferien. Es ist nicht in Sünde, in Ferien zu gehen oder sich ein Haus zu kaufen oder auch einen Kinofilm anzuschauen. Ist doch keine Sünde. Ich habe gerade diese Woche darüber geredet, dass mich dieser eine Kinofilm über den Louis Zamperini heißt, der glaube ich Unbroken, der jetzt kommt, der Soldat, der in japanischer Kriegsgefangenschaft war und dort misshandelt wurde und dann hinterher Evangelist geworden ist. Das mit dem Glauben kommt, glaube ich, nicht so deutlich, aber der Film, der würde mich interessieren. Unbroken. So keine Sünde, ins Kino zu gehen an sich. Aber es kann natürlich zu einer Last werden. Wenn Lara gut mehr vorm Fernseher sitzt und Chips isst, als ihr Training zu machen, dann kann sie keine gute Abfahrerin sein. Wenn sie sich ständig vergleicht mit den Models, die per Photoshop auf der Titelseite von irgendwelchen Zeitungen künstlich dünner gemacht werden, ja, dann ist sie im Kopf nicht frei dafür. Wenn sie Dinge nicht ablegt, und so ist es doch wichtig, dass ich mich mal frage, was hindert eigentlich meinen Blick auf Jesus? Und das fängt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es aus meinem Leben, das fängt doch ganz banal damit an, dass wir immer sagen, ja, ich habe keine Zeit zum Bibellesen. Ihr wisst, ich glaube, Bibellesen ist was Schönes und ich würde Bibel lesen, weil ich Jesus nahe sein will. Aber wir lügen uns doch was vor, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit zum Bibellesen. Ich weiß nicht, im Durchschnitt guckt, glaube ich, ein Schweizer oder ein Deutscher 3 Stunden Fernsehen am Tag. Es hat doch was damit zu tun, wie ich meine Prioritäten setze. Es geht ja nicht darum, jeden Tag 5 Stunden in der Bibel zu lesen. Aber vielleicht 15 Minuten Zeit einzuräumen für Gott. Es gibt doch Dinge, die mich daran hindern. Ich bin kein Frühaufsteher. Ja, dann bist halt kein Frühaufsteher. Dann liest du halt deine Bibel in der Mittagspause. Oder am Abend. Aber wir müssen doch diese Ausreden nicht immer gelten lassen, wenn wir sagen, wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Wir leben davon, dass wir in seiner Nähe sind. Wir brauchen den Blick auf ihn. Ja, dann stimmt es doch einfach nicht, dass wir keine Zeit haben. Es hat ja niemand mehr Zeit als der andere. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit am Tag. Die Frage ist, wie wir unsere Zeit ausgeben. Was wir damit machen. Der Satz, ich habe keine Zeit, ist eigentlich, wenn man ihn wörtlich nimmt, Unsinn. Denn jeder von uns hat Zeit. Aber die Frage ist, was wir mit der Zeit machen. Das, glaube ich, meint zum Beispiel der Hebräerbrief damit. Unnötige Zeitfresser. Nicht Purist und alles ist verboten und alles ist schlecht. Aber die Frage, was ist wichtig? Wo lege ich meine Prioritäten? Es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu haben. sondern es geht doch um die Frage, wenn ich Jesus nah sein will, wenn ich Jesus lieben will, wenn ich weiß, ich kann eigentlich nichts aus eigener Kraft tun, dann ist doch die Frage, ja, wo bekomme ich denn diese Kraft her? Was hindert, dass die Kraft des Heiligen Geistes in meinem Leben fließt? Liegt es daran, dass ich keine Zeit habe für Jesus? Was lenkt mich ab von dem, was wirklich wichtig ist in dieser Welt? Ein Wettläufer, der dann so nebenbei noch Unkraut jäten will, der ist abgelenkt. Und das sind doch die Fragen, die wir uns stellen müssen, glaube ich, wenn wir fragen, was hemmt und hindert meinen nächsten Schritt, ist die Frage, was dient meinem, unserem Auftrag in dieser Welt? Das heißt nicht, dass wir nur Arbeitstiere sind für Jesus und nur das tun dürfen, dass wir immer am Arbeiten sind. Zeiten der Stille, der Erholung, Zeit mit der Familie. Ich habe ja auch einen Auftrag, ein guter Vater zu sein, ein guter Ehemann zu sein. Das ist Teil meines Auftrags in dieser Welt. Aber was dient meinem Auftrag? Das ist die Frage, die mir hilft, einen klaren Blick zu bewahren. Und deswegen heißt es anschauen, ist diese Perspektive von der Predigt heute. Anschauen. Ich muss mein Leben anschauen, wenn ich Dinge ablegen will, die mich hemmen und hindern. Dann muss ich anschauen, was nimmt mir meine Freude an Jesus? Oder umgekehrt, was dient meiner Freude an Jesus? Was hilft mir, Zeit mit Jesus zu verbringen? Dann mache ich doch das mehr als das, was mir die Freude an Jesus raubt. Was hilft mir, die Gnade und die Liebe Jesu nicht zu vergessen? Was hilft mir, andere Menschen zu lieben? Was hilft mir, was stärkt meine Liebe zu Jesus? Das sind Fragen, die aus dieser großen Frage, was dient meinem Auftrag, heraus folgen. Was hilft uns als Gemeinde, unseren Auftrag in dieser Welt zu leben? Und was ist nur Ballast? Was hilft uns, Menschen für Jesus zu gewinnen? Was hilft uns, geistlich zu wachsen? Was hilft uns, Gott anzubeten? Was dient unserem Auftrag? Das ist die entscheidende Frage. Was hilft uns, Nachfolger Jesu zu werden? Das ist die entscheidende Frage. Und was ist nur Last? Es gibt so viele zweit- und drittrangige Themen, die wir als Gemeinde jederzeit in den Vordergrund stellen können. Aber die Frage ist doch, was ist hauptrangig? Was ist vordergründig? Was ist wichtig? Was dient unserem Auftrag? Und der Hebräerbrief sagt, es gibt noch was Zweites. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Da sagt der Hebräer, da ist der Hebräerbrief ja so realistisch, oder? Dass wir immer wieder das Ziel aus den Augen verlieren. Sünde heißt ja Zielverfehlung. Dass wir uns immer wieder anfangen, uns um uns selber zu drehen. Dass wir immer wieder schuldig werden, dass wir vielleicht nicht Gott so lieben, wie wir ihn lieben könnten oder sollten. Dass wir an der Liebe zum Nächsten und an der Liebe zum Feind scheitern. Dass wir schuldig werden auf dem Weg. Das kann passieren, weiß der Hebräer. Er spricht davon, es geht um Sünde, die uns so leicht gefangen nimmt. Aber die Frage ist ja, was mache ich damit? Fange ich mich wieder oder bleibe ich liegen? Lebe ich aus der Gnade oder fange ich wieder an, mich selbst zu rechtfertigen? Wir feiern jetzt dann gleich das Abendmahl. Die Frage ist ja, beim Abendmahl komme ich wieder neu zum Kreuz? Nehme ich dieses Geschenk der Vergebung wieder an? Diese Woche stand mal in der Tageslosung, sind wir untreu, so bleibt Gott doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Es geht darum, dass wir frei werden. Die Botschaft des Christentums, die Botschaft Jesu ist ja nicht, dass ich mich mit um meine Schuld und Sünde grämen soll, dass ich mich da immer wieder in Selbstanklage verstricke, sondern die Botschaft ist, dass Gott gnädig ist. Die Botschaft ist ganz sicher nicht, dass wir leichtfertig und neben leichtfertig sündigen oder dass wir gar Gott einen guten Mann sein lassen und einfach weiterleben wie bisher, dass er ein Thema unter anderen wird. Es gibt ja diese Geschichte im Alten Testament, wo Elia dieses Gottesurteil auf dem Karmel durchführt. Vielleicht kennen es manche von uns, oder das Volk Israel hat ja immer wieder Probleme damit gehabt, dass sie nicht alleine auf Gott vertraut haben, sondern dass sie auch den Göttern in ihrem Umfeld angefangen haben, Opfer darzubringen. In der Zeit war das der Baal, und es gab diesen Baalskult, wo man Opfer dargebracht hat. Und Elia fordert das Volk heraus, sagt, die Baalspriester sollen mal ein Opfer darbringen und dann aber nicht selber anzünden, sondern um Feuer vom Himmel bitten. Und Elia sagt, ich mache das auch. Er macht es ja noch mit erschwerten Bedingungen. Er schüttet noch ein paar Mal Wasser drüber und macht einen Graben drumherum. Und das Ende vom Lied ist, dass die Baalspriester das nicht gelingt, dass es eigentlich nichts passiert, dass Elia sich über sie lustig macht. Und dass Elia ein Gebet spricht und Feuer vom Himmel fällt und alles verbrennt. Das ganze Opfer, das ganze Wasser ist weg. Übernatürliches Wunder. Und diese Szene leitet Elia ein mit der Frage, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Und ich glaube, manchmal leben wir auch als Christen im Spagat. Ich habe mal eine Predigt zu 1. Könige 18 gehört, die lautet, hinken tut stinken. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie lange stehen wir wie mit beiden Füßen, mit jeweils einem Fuß in einem Boot? Und wenn die Boote auseinandergehen, dann wird es schmerzhaft. Dann führt zum Spagat. Oft wollen wir als Christen im Spagat leben. Wir wollen nicht nur den Verheißungen Gottes vertrauen. Wir wollen nicht nur das Geschenk des Himmelreichs. Wir wollen nicht nur Nachfolger sein, sondern wir wollen auch den Verheißungen unserer Welt Glauben schenken. Ja, wir wollen auch erfolgreich sein. Und wir wissen, dafür braucht es Besitz und Schönheit und Anerkennung. Und dann gibt's so diesen Spagat. Auf einmal gibt's nicht einen Auftrag, dem wir dienen, sondern mehrere Aufträge. Auf einmal gibt's nicht einen Herrn, sondern ich muss das ausbalancieren mit meiner Zeit, mit meinen Interessen, mit meinen Zielen. Und dann fange ich an, Kompromisse zu machen. So wie das Volk Israel. Kompromisse. Da noch ein Gott und hier noch ein Gott, aber ich habe den anderen ja in der Hinterhand. Und dann legen wir Sünde nicht mehr ab, sondern dulden sie. Bereinigen unser Leben nicht mehr, sondern beschönigen es. Gehen nicht mehr zum Abendmahl, um Vergebung zu empfangen, sondern nur noch, um unser Gewissen zu beruhigen. Und dann weiterzumachen wie bisher. Und verlieren aus dem Blick, dass diese Tischgemeinschaft Gottes immer exklusiv ist. Abendmahl heißt, Gott deckt für uns den Tisch. Abendmahl heißt, er lädt uns ein, an seinen Tisch zu kommen, mit ihm die Tischgemeinschaft zu teilen, seine Kinder zu sein, aus seiner Vergebung zu leben, für seinen Auftrag in dieser Welt zu leben, Teil seines Reiches zu sein. Er ist Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. So zu beten, lädt Jesus uns ein. Und nicht mit beiden Beinen an zwei Tischen zu sitzen. Hinken tut stinken. Der Hebräer sagt, wenn wir Sünde anfangen in unserem Leben zu dulden, wenn wir sie nicht mehr ablegen, ja, dann hindert uns das. Wenn wir nicht mehr aus der Gnade leben, dann leben wir aus der Beschönigung oder aus der Selbstrechtfertigung. Wenn wir nicht mehr die Wahrheit des Glaubens erkennen, dann werden die nicht mehr das Evangelium unsere tägliche Nahrung ist, dann werden zweitrangige Dinge erstrangig. Dann geht's in der Gemeinde nur noch um Geschmacksfragen. Was dient meinem Geschmack? Und nicht mehr um die Frage, was dient unserem Auftrag? Dann geht's nur noch darum, passt mir das, was hier veranstaltet wird? Und nicht um die Frage, passt es eigentlich Gott? Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet? Und wie geduldig hat er alles ertragen? Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Die dritte Perspektive in unserer Predigtreihe ist, dass wir unser Leben anschauen. Dass wir verstehen, wer wir sind, wozu wir berufen sind. Und dass wir die Dinge ablegen, die uns belasten, die uns abhalten davon, das zu leben, was wir sind. Und dass wir dann wieder anfangen hinzuschauen, unsere Prioritäten neu sortieren, unsere Kompromisse aufdecken und beenden, unseren Fokus schärfen und sagen, es geht um dich. Es geht um das, was du mit meinem Leben vorhast. Es geht um deinen Plan mit dieser Welt. Nicht nur um deinen Plan mit mir, sondern was ich dazu beitragen kann, dass du mit deinem Plan ans Ziel kommst mit dieser Welt. Es geht nicht darum, dass du mein Reich baust, sondern dein Reich soll gebaut werden. Ich will Teil von deiner Geschichte sein. Anschauen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist.
Danke vielmals, Daniel, für dein Wort. Nächsten Sonntag geht es weiter mit dem vierten und letzten Teil von der Predigtserie. Und ich bin schon gespannt, was diesmal wird das Attribut sein für Schauen. Ich hoffe, es ist nicht Wegschauen. wir kommen noch zu den Ansagen. Und zwar am nächsten Sonntag, am Februar, 8.2. Entschuldigung, feiern wir hier Lifelight, der erste im neuen Jahr. Und der Referent ist der Lukas Maschiadri. Vielleicht mögt sich der eine oder andere erinnern. Er ist, glaube ich, im September schon mal da gewesen. Das ist der junge Herr von der STH, der erzählt hat über das Wort, wo die eindrückliche Geschichte von seinem Unfall, den er hatte, im Militär. Vielleicht ist das ein Begriff, wenn es nicht ist. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen gespannt machen. Das war das Thema Beziehungsstatus. Es ist kompliziert. Glüht mein Draht zu Gott noch? Und wie gesagt, es ist für Jung und Alt. Die sind alle herzlich eingeladen. Ich möchte euch ermutigen. Ja, ladet eure Kinder, Jugendliche, Freunde ein, die ihr kennt, wo könnt ihr vorstellen, doch, das wäre etwas. Vielleicht kennt ihr jemanden im Geschäft, und ihr euch könnt vorstellen. Es fängt am 7. da an. Und wir feiern nachher zusammen einen Gottesdienst, wo, ich sage jetzt mal, eher für die Jungen ausgerichtet sind, aber alle älteren und weiseren Leute, ich sage immer vielleicht weisere Leute, Lebenserfahrung etc., sind auch sehr herzlich willkommen. Im Anschluss auch von dem Gottesdienst treffen wir uns auch unten 5 Minuten nachher und werden auch ganz bewusst noch für den Lifelight beten. Flyer liegen vorne raus drauf. Ihr könnt gerne einen mitnehmen. Wir sind auch online unter www.lifelight.ch. Könnt ihr auch unsere Homepage finden und weitere Informationen dort entnehmen. Weitere Ansagen hat der Daniel noch zwei zum Gemeindeforum. Und
genau, wir sind ja, also eine Information und eine Einladung habe ich auszusprechen. Zunächst mal die Information. Wir sind ja auch als Gemeinde, als Verein organisiert. Bei uns kann man Mitglied werden. Barbara und Davide ist ein junges Ehepaar, die aus Italien in die Schweiz gezogen sind. Sie sind gerade sehr, sehr heftig am Deutsch lernen, was sie sehr herausfordert. Aber sie sind Teil unserer Gemeinde geworden und haben entschlossen, auch Mitglied zu werden. Sie werden nächsten Sonntag erzählen davon, wie sie zum Glauben gekommen sind. Ja, sie werden es noch auf Englisch machen und ich werde sie übersetzen. Aber weil sie ja am Deutsch lernen sind, ich lade euch ein, auf sie zuzugehen, sie natürlich auch kennenzulernen. Und bei uns ist es ja so, wir kündigen das an und dann 4 Wochen später nehmen wir die Leute auf. Also habe ich es heute angekündigt und dann schauen wir, ob wir sie aufnehmen. Genau. Die zweite Einladung, die ich aussprechen möchte, ist das Gemeindeforum am 18. Februar, am Mittwochabend um 20 Uhr. Gemeindeforen sind Möglichkeiten, wo wir als Gemeindeleitung mit euch uns austauschen möchten, in einem etwas anderen Rahmen auch Entscheidungen vorbereiten möchten, Themen anschauen möchten, die wichtig sind für uns. Wir wissen, oder es ist absehbar, dass im April unsere Gemeindeleitung sich verändern wird und wir wollen das Gemeindeforum ganz sicher dazu nutzen, das Thema anzuschauen und euch mit hineinzunehmen in manche Gedanken. Und ich möchte euch einfach einladen, diesen Termin zu reservieren. Es ist ein wichtiges Thema, wer unsere Gemeinde leitet, wie wir mit der Situation umgehen. Und dazu lade ich euch ganz herzlich ein, am 18. Februar, am Mittwochabend dabei zu sein und dann auch uns eure Gedanken mitgeben zu können. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen frohen Sonntag und viele gute Blickrichtungen in der nächsten Woche.